Schwarz war fast 13 Jahre lang Führungskraft in der Kommunikation bei Aldi Süd. Und dass Kommunikation ihr Ding ist, merkt man. Denn nicht nur privat scheint sie in Sachen Absprache mit ihrem Mann, was die Vereinbarkeit von Kindern und Karriere betrifft, immer in guter Kommunikation gestanden zu haben, sondern auch nach ihrem Langzeitarbeitgeber zieht es sie in eine kommunikationslastige Selbstständigkeit. Oder besser gesagt, gleich in zwei. Denn 2020 gründet Kirsten zum einen Kirsten Guest Consulting und zum anderen den Windy Verlag für Kinderbücher. Dabei zeigt sie mir auf, dass diese beiden Unternehmungen gar nicht mal so weit voneinander entfernt liegen und doch im Herzen immer wieder die Stichwörter Kommunikation und Marketing bewahren. Wie sie bei all dem ein fast und ein gerade eben schulpflichtiges Kind organisiert, welche Vor- und auch Nachteile ihr Jobwechsel in Bezug auf Corona mit sich bringt und welche Ratschläge sie als jahrelange Führungskraft zum Thema Kommunikation für werdende und junge Mütter hat, hört ihr in diesem Gespräch. Viel Spaß mit The Mumpany und Kirsten Guess.
Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business.
Kirsten, schön, dass du dir Zeit genommen hast und dabei bist. Vielen Dank schon mal.
Gerne.
Ich würde gerne von dir wissen, wie definierst du die Worte Powerfrau und Karrierefrau? Sind das für dich Ausdrücke, die dir sympathisch sind oder sind die eher negativ konnotiert?
Ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an, wen du fragst, nicht? Ja. Sind wir nicht alle irgendwie Powerfrauen? Also ich glaube, das eine hat mit dem anderen relativ wenig zu tun. Also Power hat ja nicht zwingend was mit Karriere zu tun, sondern Power heißt einfach auch, wie manage ich das alles mit Familie, mit Kind, mit allem, was drumherum ist. Und das kann eine Karriere im klassischen Sinne sein, muss es aber nicht. Und insofern würde ich das gerne auch voneinander trennen. Ne?
Wie würdest du dich selber beschreiben? Bist du eine Karrierefrau?
Im klassischen Sinne wahrscheinlich schon, weil ich eine klassische Führungsposition auch viele Jahre hatte, mit Mitarbeiterverantwortung, großen Teams und solchen Dingen. Das würde man sicherlich klassischerweise wahrscheinlich als Karriere bezeichnen. Ja, insofern wahrscheinlich schon.
Und wie würdest du dich selber einschätzen, wenn du so ein paar Jahre zurückdenkst? Hast du dir das vorgenommen? Ist das einfach so passiert?
Ich habe es mir nicht im klassischen Sinne vorgenommen, als dass mein Ziel irgendwie war, eine bestimmte Größe X oder Y zu erreichen, sondern mein Ziel war eigentlich immer das zu machen, was mir wirklich Spaß macht. Und mir macht das einfach unfassbar viel Spaß, mit tollen Leuten zusammenzuarbeiten und in einem tollen Team zusammenzuarbeiten. Das ist eigentlich das Allerwichtige, das Wichtigste an der Sache und nicht, dass es eine Bezeichnung oder einen Jobtitel X oder Y gibt. Ich finde das auch ein bisschen seltsam, wenn das so das Ziel ist, genauso wie so das Ziel, ein bestimmtes Gehalt oder so zu erreichen, sondern eigentlich sollte das Ziel ja sein, etwas zu machen, worin man gut ist und woran man auch Spaß hat.
Das ist für viele ein Lebensweg, den sie nicht einschlagen, warum auch immer. Sie sind gefangen in irgendwelchen Vorstellungen und eifern Dinge daher, anstatt wirklich was zu suchen, was Leidenschaft bringt und damit dann auch automatisch auf der Erfolg, so mein Gefühl.
Ja. Das stimmt.
Du warst deinem Arbeitgeber, deinem vorherigen Arbeitgeber sozusagen, sehr, sehr lange treu. Erzähl mal ein bisschen genauer, wo du gearbeitet hast und wie lange und was du da gemacht hast.
Ja, bevor ich mich jetzt hier selbstständig gemacht habe, war ich 12 Jahre oder fast 13 Jahre bei Aldi Süd, glaube ich, ein Name, den fast jeder kennt, aber auch mein Arbeitgeber davor war ich auch schon ziemlich lange treu, da war ich also auch über 10 Jahre. Also so gesehen könnte man sagen, bin ich eine treue Seele und mir macht das auch wahnsinnig viel Spaß, langfristig was aufzubauen und eben nicht nur so mal eben kurz da und da rein zu hopfen. Aber es hat natürlich auch die Voraussetzung, dass es eben Spaß macht und dass man auch tatsächlich was machen kann und die Möglichkeit hat, irgendwas zu entwickeln. Das ist natürlich dann auch ein besonderes Geschenk, dass das jeweils so geklappt hat.
Und was waren deine Aufgabenbereiche? Worum hast du dich da besonders gekümmert?
Ja, bei Aldi Süd ist ja ein Unternehmen, was in der Vergangenheit nicht wahnsinnig bekannt dafür war, dass es viel nach draußen kommuniziert hat. Und irgendwann hat man sich überlegt, dass das vielleicht eine gute Idee wäre, das zu ändern. Und hat mich dann eingestellt, um den Bereich Kommunikation aufzubauen. Und Ja, das beinhaltete tatsächlich alles, was man sich in dem Kontext so vorstellt. Externe Kommunikation, interne Kommunikation, aber auch sowas wie Markenführung, Kundenservice, Social Media, also alles, was im weitesten Sinne mit Kommunikation zu tun hat. Und hat tatsächlich gestartet mit mir alleine sozusagen als Einzelperson und ist dann in einem sehr großen Team dann zum Schluss auch geendet mit eben immer größer werdender Verantwortung und immer größer werdenden Themenbereichen. Also im Endeffekt, ja, wie ein Baby, was man so groß sieht und was man immer weiter wachsen sieht.
Und seid ihr tatsächlich komplett getrennt von Aldi Nord oder gibt es dann in Sachen Kommunikation eine gewisse Absprache?
Ja, da gibt es natürlich eine Absprache. Aldi Nord und Aldi Süd sind tatsächlich zwei getrennte Unternehmen, aber wie es so schön heißt, familiär miteinander verbunden. Die Gründerbrüder haben ja damals das Unternehmen geteilt, aber natürlich gibt es viele Projekte, die man auch gemeinsam macht und natürlich stimmt man sich auch dann ab in der Kommunikation.
Dann warst du schon 5, 6 Jahre tatsächlich dort, bevor du Mutter wurdest, richtig?
Genau so ist es, ja.
Und in was für einer Position hast du zu dem Zeitpunkt gesteckt?
Ja, die Position also war sozusagen formal immer die gleiche. Also der Titel, wenn man so möchte, war immer der gleiche. Nur das Aufgabenspektrum hat sich eben über die Jahre hinweg immer weiter ausgeweitet, eben mit der deutlichen Zunahme der Kommunikation, die wir eben sowohl, also was den schieren Umfang als auch was die Kanäle angeht oder die Intensität einfach zugenommen hat, hat sich natürlich der Aufgabenbereich entsprechend ausgeweitet. Aber formal war das immer der gleiche Titel, den ich hatte, eben als Director Communications oder Leiterin Kommunikation. Das heißt, ich hatte also zu dem Zeitpunkt schon ein Team, ein relativ großes, ich glaube so 20 Leute waren es wahrscheinlich in der Zeit. Und da habe ich dann, bin ich dann das erste Mal schwanger geworden mit unserer Tochter, genau.
Wie muss ich mir das in so einem, ich sage jetzt mal, Traditionsunternehmen vorstellen, wie der Arbeitsablauf und der Arbeitsalltag aussieht? Arbeitet man da auch mal am Wochenende? Arbeitet man da 9-to-5 oder hat man diverse Überstunden, die man ansammelt? Wie sah das bei dir aus?
Also es gibt natürlich keinen 9-to-5-Job, vor allen Dingen nicht als Führungskraft. Wenn man also eine klassische Sachbearbeiterposition hat, dann gibt es das natürlich. Da gibt es hier 37,5 Stunden Woche und so weiter. Das hat man aber als Führungskraft nicht. Da hat man eben die Arbeitszeit, die der Situation angepasst ist und da kommt es sicherlich auch darauf an, in welchem Bereich man tätig ist. Der Kommunikationsbereich ist nun mal einer, der generell die Bereitschaft voraussetzt, auch am Wochenende und auch abends zur Verfügung zu stehen. Einfach deswegen, weil die Medien ja auch nicht schlafen und Social Media macht am Wochenende keine Pause und es gibt am Wochenende auch Nachrichten und die Zeitung für Montag wird auch am Wochenende produziert. Das heißt, es ist nicht die Regel, aber es kann immer wieder sein, dass irgendwelche Dinge passieren, die auch am Wochenende oder abends geklärt werden müssen, weil einfach irgendwas Aktuelles ansteht.
Und die Mitarbeiter um dich herum, waren das, waren die eher männlich, eher weiblich? Hattet ihr ein gutes Verhältnis? Also eine gute Verteilung dessen?
Nein, eigentlich nicht, weil wir tatsächlich in einem klassischen Kommunikationssektor natürlich sind und da ist der Anteil der Frauen traditionell ja sehr groß. Wir hatten immer sehr, sehr viele Frauen. Wir haben dann irgendwann auch Quotenmänner dazu bekommen. Ja. Nein, also mir ist es generell immer sehr wichtig gewesen, dass wir ein Team haben, was extrem gut funktioniert, was aber in sich auch divers ist, also in allen möglichen Schattierungen, was Arbeitserfahrungen angeht, was Alter angeht, was eben männlich, weiblich, sonstige Farben, die ein Team so haben kann, auch hat. Und genau so waren wir auch aufgestellt. Aber tatsächlich war die Frauenquote deutlich größer als die Herrenquote. Das muss man auch sagen.
Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da auch mal eine Mutter oder eine werdende Mutter dabei war, war groß.
Oh ja, wir hatten unheimlich viele Kinder und das habe ich auch immer als große Bereicherung empfunden.
Und wie wurde damit umgegangen? Also haben die im klassischen Sinne ein Jahr Auszeit genommen und sind dann wieder eingestiegen? Haben die dann meistens den gleichen Job bekommen in Teilzeit oder tatsächlich wieder Vollzeit eingestiegen? Was ist so der übliche Weg gewesen?
Den gibt es eigentlich nicht und das ist auch tatsächlich etwas, was ich auch ganz wichtig finde, weil jeder muss es ja für sich selber entscheiden, wie der Weg aussehen kann und soll. Ich glaube, es gibt da nicht den einen Weg, der typisch sein sollte, sondern jede Mutter kann, glaube ich, oder jede Familie sollte selber entscheiden, entscheiden, was für sie am besten passt. Und natürlich ist die Situation eine andere, wenn ich ein komplettes Umfeld um mich herum habe, was mich unterstützt, dann kann ich vielleicht viel schneller einsteigen. Es gibt aber auch vielleicht Mütter, die haben Väter, die sehr viel unterwegs sind, bei denen das eben nicht so einfach ist, die dann vielleicht ein bisschen länger Zeit auch zu Hause benötigen. Es gibt da ganz unterschiedliche Wege und Vorstellungen, auch wie findet man einen Kita-Platz zum Beispiel. Das sind ja alles so Dinge, die auch die eigenen Entscheidungen auch beeinflussen. Und so haben wir das einfach mit jeder Mutter auch selber und individuell besprochen, wie der Weg jeweils sein könnte. Und je nachdem auch, zu welchem Zeitpunkt sie dann jeweils zurückgekommen ist oder auch in welchem Umfang sie zurückgekommen ist, haben wir dann auch überlegt, was kann auch die Aufgabenstellung sein. Dadurch, das habe ich ja eben so ein bisschen angedeutet, dass die Abteilung auch sich sehr stark verändert hat und wir auch sehr stark gewachsen sind, gab es da eigentlich auch immer genug Möglichkeiten, wieder einen interessanten Einstieg zu finden.
Ich finde es so spannend, jetzt mal sozusagen aus Führungskraftsicht mit einem großen Team unter sich zu hören, was es da vielleicht so für Tipps und Tricks aus deiner Warte gibt, die du Mitarbeiterinnen mitgeben könntest. Also ich habe neulich ein Gespräch geführt, da haben wir lange darüber gesprochen, dass eigentlich diese ganze Organisation und dieser Wiedereinstieg schon beim Ausstieg beginnt, weil es so wichtig ist, da wirklich in Kommunikation zu treten und auch abzustecken, was man sich vorstellt und zwischendurch auch mal abzustecken, ob das noch das Gleiche ist wie beim Ausstieg oder ob sich vielleicht auch Werte oder andere Meinungen einfach geändert haben. Was ist so deine Erfahrung? Wie seid ihr da mit euren Mitarbeitern umgegangen? Was hast du besonders begrüßt, sage ich mal?
Also ich habe eigentlich beim Ausstieg diese Frage fast gar nicht gestellt, wie es weitergehen soll. Also natürlich muss man ungefähr wissen, wie lange wird jetzt der klassische Mutterschutz eingereicht. Das ist ja also jetzt eher mal eine juristische Frage wahrscheinlich oder etwas, was die Personalabteilung interessiert. Da sind die meisten Mütter ja so vorgegangen, dass sie erstmal einen längeren Mutterschutz beantragt haben, weil verkürzen kann man, glaube ich, immer relativ einfach, aber verlängern ist schwierig. Also das ist, deswegen haben die meisten, glaube ich, relativ lange Zeit eingereicht in der Personalabteilung und sind dann aber früher zurückgekommen. Auf der anderen Seite verändert sich natürlich wahnsinnig viel, wenn ein Kind da ist. Also man kann sich natürlich vorher in der Theorie alles ausmalen. Wie die Praxis nachher aussieht, ist manchmal doch was ganz anderes. Das hängt von so vielen Faktoren ab, die man vorher einfach nicht berücksichtigen kann. Was für ein Kind habe ich? Ist das jetzt eher einfach oder ist das kompliziert? Wie komme ich selber mit der Situation klar? Wie sieht mein familiäres Umfeld aus? Wie verhält sich der Partner dazu? Und. Es gibt so viele Faktoren, die man tatsächlich überhaupt nicht absehen kann, wie die Situation ein Jahr später ist, dass es zwar schön ist, darüber zu sprechen, aber wie realitätsnah das tatsächlich ist, ist eine ganz andere Frage. Und ich persönlich finde es auch unfassbar schwierig, wenn man selber in so einer Situation ist, diesen Druck zu haben. Man muss, bevor man das Kind überhaupt hat und bevor man überhaupt weiß, wie das alles geht, gerade beim ersten, beim zweiten oder folgenden hat man ja schon ein bisschen Erfahrung, kann man das, glaube ich, gar nicht richtig einschätzen. Viel wichtiger finde ich, ist, dass man die ganze Zeit im Dialog bleibt. Also, dass man, wenn man ein gutes Team hat und sich die Leute einfach gut verstehen, dann sollte es ja eigentlich schön sein, wenn man die Verbindung auch miteinander hält. Und in der Regel ist es ja auch so, dass man vielleicht gar nicht mehr zur Führungskraft einen engen Draht halten muss, aber vielleicht hat man eine Kollegin, mit der man sich regelmäßig trifft. Vielleicht kommt man mal vorbei und besucht mit dem Kind die Abteilung oder. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, sodass man einfach im Kontakt bleibt. Viele von unseren Müttern haben regelmäßig sich informiert, was passiert auch Neues, gibt es irgendwelche anderen Sachen im Team, es gibt ja irgendwelche WhatsApp-Gruppen, wo Sachen ausgetauscht werden. Und das ist eigentlich schön, weil man immer so mit einem halben Ohr noch dran bleibt. Ja. Und auf der anderen Seite der Arbeitgeber natürlich auch mit einem halben Ohr irgendwie mitbekommt, wie läuft das eigentlich und wie ist so der Stand der Dinge. Also einfach den Kontakt halten, den Dialog halten, dann können sich alle Beteiligten auch auf ein gutes weiteres Vorgehen einigen. Vielleicht ist es ja so, dass man dann bespricht, wir haben hier ein tolles neues Projekt, wo du rein könntest. Das fängt aber erst von mir aus nach 14 Monaten an. Also macht das vielleicht gar nicht so viel Sinn, wenn du schon nach 12 Monaten wiederkommst, sondern komm doch nach 14 Monaten wieder. Oder andersrum, ja. Komm doch vielleicht schon nach 10 Monaten wieder und nicht erst nach 12, weil dann kannst du Teil von diesem tollen Projekt sein. Nur um ein Beispiel zu nennen. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, und das kann man nur herausfinden, wenn man wie immer miteinander spricht, ne?
Ja, ja, Kommunikation, genau das, was genau du so eben gemacht hast. Ja, genau. Wie war es denn jetzt bei dir selbst? Ich könnte mir vorstellen, dass man als Führungskraft noch ein bisschen schlechter, sag ich mal, loslassen kann, in Anführungsstrichen, und sagen kann, ich bleibe vielleicht in den WhatsApp-Gruppen, habe noch mein Ohr an, aber bin komplett raus.
Ja, also das wäre mein Ding ohnehin nicht gewesen, ja. Sowohl also von meiner Persönlichkeit her als auch von der Situation her. Da komplett abzuschalten, mich nur noch ums Kind zu kümmern, das hätte ich mir tatsächlich vorher nicht vorstellen können und kann es mir jetzt auch im Nachhinein nicht vorstellen. Ich habe irgendwie immer mitbekommen, was da läuft. Und finde es auch in meinem speziellen Fall, war es eben auch wichtig, da zu bleiben, weil natürlich diese Abteilung auch irgendwie so ein bisschen mein Baby war und ich tatsächlich auch niemanden hatte, an den ich das hätte abgeben können. Aber das hängt, glaube ich, immer mit der persönlichen Situation jeweils zusammen. Es gibt ja große Abteilungen mit mehreren Führungskräften, wo dann zum Beispiel die Aufgabe von der Mutter, wenn sie den Mutterschutz gibt, einfach unter den anderen aufgeteilt wird, zum Beispiel. Mhm. Ja, das ist ja gerade in größeren Unternehmen unter Umständen einfach machbar. Dann ist es natürlich auch einfacher loszulassen, weil die Sachen dann gut verteilt sind. Ja. Bei mir war es tatsächlich so, dass es eben einfach niemanden gab, der diese Aufgabe hätte übernehmen können. Nicht, weil ich persönlich jetzt meine, ich bin unersetzlich, sondern weil es einfach faktisch niemanden gab. Und deswegen war es für mich eben auch wichtig, schnell wieder zurückzukehren. Aber das ist eine Entscheidung, die muss auch jeder für sich selber treffen.
Was heißt schnell in deinem Fall?
In meinem Fall tatsächlich direkt nach dem Mutterschutz. Ich habe gar keine Elternzeit genommen.
Also, Mutterschutz beginnt 8 Wochen vor und 6 Wochen nach Geburt, ne?
Ich glaube andersrum.
Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
Oder andersrum. Ich glaube, der längere Teil ist nach der Geburt.
Okay. Das bedarf aber natürlich etwas Organisation. Vorab, vielleicht mit Hilfe von extern, mit Hilfe von Familie, mit Hilfe vom Ehemann oder dem Partner. Wie habt ihr euch organisiert?
Ja, bei uns war es von vornherein klar, dass wir beide Kinder wollen. Also das ist, glaube ich, auch nicht ganz selbstverständlich. Ich meine damit nicht, dass beide Kinder wollen im Sinne von, wir hätten gern ein Kind, sondern dass beide sich auch um die Kinder kümmern wollen und für die Kinder da sein wollen. Mhm. Das ist eben bei vielen Männern nicht zwingend der Fall, höre ich immer wieder. Ja. Und deswegen war für uns auch klar, dass sich mein Mann genauso um die Kinder kümmert wie ich auch. Und deswegen war es für meinen Mann auch immer selbstverständlich, dass er Elternzeit nimmt. Wir haben von vornherein gesagt, ich scheide dann eben den Mutterschutz aus und er nimmt danach Elternzeit. Also so, dass wir beide im Prinzip gleich lang ausfallen oder nicht arbeiten. Und das hat auch hervorragend funktioniert. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die man sich sehr bewusst überlegen muss, bevor man Kinder bekommt, mit wem bekomme ich die Kinder und was bedeutet das dann in Konsequenz auch für mich oder für das Berufsleben und für die weitere Aufteilung der Arbeit oder der Kindererziehung oder allem, was dazu gehört, dann in Zukunft. Weil das hängt maßgeblich damit zusammen, natürlich, wie man gemeinsam sich überlegt, wie man dieses Thema angeht.
Jetzt weiß ich natürlich schon, dass dein zweites Kind gar nicht so spät darauf folgend sich auf den Weg machte. Mhm. Und zwar, korrigier mich, also ein Jahr später, im nächsten Jahr geboren, aber wie viele Monate?
16 Monate.
16 mhm. Monate. War das auch schon so ein bisschen im Hinterkopf, nach dem Motto, ich möchte schnell wieder zurück, weil ich möchte wieder arbeiten, bevor es ich dann wieder raus bin erneut? Oder war das nicht so geplant?
Nee, das hatte eigentlich damit gar nichts zu tun, dass die beiden so schnell hintereinander gekommen sind. Hat einfach, ist nur der Tatsache geschuldet, dass ich schon recht alt war, nämlich über 40, als unser erstes Kind auf die Welt kam. Und wir einfach hinten raus nicht mehr so furchtbar viel Zeit hatten. Und deswegen das war der einzige Grund, sonst war es nicht weiter geplant. Sowas richtig planen kann man das ja auch nicht, wenn man mal ehrlich ist.
Das wäre großer Druck auf jeden Fall. Habt ihr es dann beim zweiten Kind genauso wieder gemacht?
Ja, genau so. Und es hat auch wieder genauso super aufgeklappt.
Okay, das bestätigt ja tatsächlich, dass ihr eure Erwartungen auch erfüllt habt. Sind die Kinder dann anschließend in eine Krippe gegangen oder habt ihr euch andere externe Hilfe geholt?
Wir haben uns für eine Tagesmutter entschieden, die fünf Kinder insgesamt hatte, also zwei waren dann unsere dann eben noch andere Kinder, und tatsächlich hat das auch wunderbar für uns funktioniert. Also wir konnten uns beide nicht richtig vorstellen, hier jemanden bei uns noch wohnen zu haben und Au-pair oder Kinderfrau oder was es sonst noch an Alternativen gab, haben wir dann relativ schnell ausgeschlossen. Wir fanden die Lösung mit der Tagesmutter für uns richtig, aber auch das, bin ich der Meinung, muss jeder selber entscheiden. Wir hatten eine tolle Tagesmutter, die auch mal ein bisschen länger konnte, zum Beispiel. Das hat auch mal wunderbar geklappt. Man hat also nicht diese festen Zeiten, an die man zum Beispiel im Kindergarten gebunden ist, sondern doch eine bisschen größere Flexibilität. Dadurch, dass man ja mit einer Person auch zusammenarbeitet und eben nicht so einer Institution wie einem Kindergarten gegenübersteht. Aber man hat den Vorteil, den würde ich auch nicht kleinschätzen, dass die Kinder trotzdem in einer Gruppe aufwachsen, in einer kleinen, und eben mit anderen Kindern zusammen aufwachsen. Mhm. Und das ist etwas, was, glaube ich, den Kindern generell einfach gut tut, wenn sie andere Kinder um sich haben. Also die Kinder lernen ja, zumindest liest man das immer, am besten ja von anderen Kindern und freuen sich einfach unglaublich, wenn sie andere Kinder sehen. Und auch wenn sie schon klein sind, interagieren sie miteinander und haben also gemeinsam wirklich da eine schöne Zeit.
Ja, absolut. Kann ich von meiner Tochter bestätigen. Die findet es mega, dass sie wieder in den Kindergarten gehen kann. Oder in die Kita, besser gesagt. Ist es leicht, eine Tagesmutter zu finden, die so ein bisschen flexiblere Arbeitszeiten sozusagen hat?
Also das weiß ich jetzt nicht. Das ist wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, in welcher Stadt man ist. Oder ob man. Ich habe schon ein paar Mal von Müttern gehört, die eben nicht in der Großstadt wohnen. Also wir wohnen in Düsseldorf. Da ist es sicherlich generell einfacher, als wenn man irgendwo auf dem Land lebt, wo einfach die Infrastruktur nicht so da ist. Ich glaube, es ist einfach ein bisschen Glück und dann natürlich irgendwie auch das gute Bauchgefühl, ob man ja der Person vertraut und sich da einfach gut mitfühlt. Das ist ja das Wichtige auch, weil man vertraut der Person ja die eigenen Kinder an. Insofern sollte man da auch ein gutes Bauchgefühl haben, dass das alles in Ordnung ist. Und für uns war es super. Wir besuchen unsere Tagesmutter immer noch regelmäßig und einfach noch ein schönes Verhältnis.
Und wie waren die Arbeitsalltage dann? Haben die sich unterschieden von der Zeit vor den Kindern oder waren sie tatsächlich genau gleich?
Sie haben sich natürlich dadurch unterschieden, weil es einen anderen Start- und Endpunkt gab. Wenn man natürlich keine Kinder hat, dann ist man ja nur für sich selber verantwortlich und ist ja entsprechend flexibel. Wenn man Kinder hat, dann bedeutet das, dass man sie morgens irgendwo hinbringen muss und irgendwie nachmittags irgendwo abholen muss, egal was es jetzt ist und für was man sich auch entscheidet. Und diese Termine müssen natürlich auch mehr oder weniger eingehalten werden. Das bedeutet, dass man sich natürlich abstimmen muss, und das haben mein Mann und ich auch immer getan. Wir hatten immer eine Früh- und eine Spätschicht, wenn man so möchte. Das heißt, einer hat die Kinder morgens gebracht und einer hat sie abgeholt. Und genau so haben wir dann eben auch den Tag organisiert, andersrum im Büro. Einer konnte relativ früh dann schon ins Büro fahren, von mir aus schon morgens um 6, oder eben abends lange bleiben. Und der andere hat das eben dann genau andersrum gemacht, sodass immer einer so ein bisschen Puffer nach vorne oder nach hinten hatte für irgendwelche unvorhergesehenen Sachen. Und wann, wer welche Aufgabe oder welche Schicht sozusagen übernommen hat, das haben wir dann eben wochenweise festgelegt, je nachdem, welche Termine anstanden. Also wenn einer schon wusste, ich habe nachmittags einen Termin, wo ich nicht genau weiß, ob der rechtzeitig zu Ende ist, dann hat der andere dann eben die Spätschicht oder die Abholschicht sozusagen übernommen.
Ja, das klingt alles in sich total schlüssig und gut organisiert.
In der Theorie,
Auch mit einem Mann, der da sozusagen am gleichen Strang zieht. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung.
Ja.
Und dass man einfach wahrscheinlich einfach offen miteinander kommuniziert und äußert, wenn irgendwo was knirscht oder wenn man denkt, man muss ein bisschen nachjustieren. Ich könnte mir vorstellen, dass von außen aber vielleicht hier und da mal Kommentare, Blicke oder kommen, wenn man sich entscheidet, die Kinder eben nicht nach 1,5 Jahren in die Kita zu bringen oder vielleicht sogar noch später. Das ist ja auch sehr abhängig von der Bubble, in der man sich befindet. Aber ich höre so aus meinem Umfeld, sowohl privat als auch mit den Gästinnen, die ich bisher gesprochen habe, dass sie es schon auch kennen, dass da mal kritisiert wird oder ein schlechtes Gewissen gemacht wird. Kennst du das auch?
Ja, also erstmal muss man natürlich sagen, dass das Theorie ist, nicht? Also es hat natürlich in der Praxis auch immer mal wieder geknirscht. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Man muss da auch, glaube ich, eine gewisse Gelassenheit auch entwickeln und eine gewisse Ruhe, um das Ganze auch dann ja, durchzuhalten. Und auch alle möglichen unvorhergesehenen Dinge, die immer passieren, die passieren ja sowieso im Leben, aber mit Kindern passieren sie eben nochmal potenziert auch auffangen und aushalten zu können. Das ist so. Was die Frage nach schief angeguckt angeht, das kann ich eigentlich nicht wirklich sagen. Es ist schon so, dass gerade im beruflichen Umfeld man sehr häufig die Frage, oder die Frau sehr häufig die Frage dann bekommt, wie macht ihr das denn? Ich glaube, das ist einfach grundsätzlich ein großer Unterschied. Männer werden das nie gefragt, oder? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie einen Mann gefragt oder noch nie gehört, dass ein Mann gefragt worden ist, wie machst du das denn jetzt, wo du ein Kind hast? Ja. Wer passt denn auf das auf? Da wird immer selbstverständlich davon ausgegangen, dass die Frau das alles regelt. Wenn eine Frau das macht, dann ist es eben so, dass man sehr häufig gefragt wird. Aber diese Frage wird tatsächlich auch sehr häufig von Frauen gestellt und auch aus echtem Interesse heraus, habe ich festgestellt, weil viele sich einfach auch dadurch Ideen erhoffen, wie man selber das machen kann. Und viele haben mir auch zurückgespielt, dass sie gesagt haben, ich finde das toll, dass es auch mal jemanden gibt, der das so macht, damit ich mich auch daran orientieren kann und eben mir auch ein Stückchen weiter Weg geebnet wird, indem sowas eben einfach wieder ein Stückchen weiter normal wird. Weil zu der Zeit, als ich meine Kinder bekommen habe, war es in unserem Unternehmen damals auch nicht gerade normal, in der Position schwanger zu werden. Und da ist es einfach wichtig, wie immer, Role Models zu haben, Leute zu haben, die das machen und wo man da eben sehen kann, es funktioniert irgendwie. Und dann ist es ja immer auch selber eine Ermunterung, vielleicht sich auch in die Richtung zu bewegen oder zumindest zu überlegen, was man da, wie man selber vorgehen könnte.
Ja, absolut. Und du hast dann ja auch weitere 6, 5, 6, 7 Jahre in dem Unternehmen gearbeitet. Ja. Also es hat ja tatsächlich auch funktioniert, nicht nur kurzfristig, sondern auch sich über einen längeren Zeitraum bewiesen, bis das Jahr 2020 kam. Das für dich aber jetzt nicht nur in erster Linie geprägt ist von Corona, sondern auch von einer Entscheidung, etwas an dieser beruflichen Situation zu ändern. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie das dazu kam?
Ja, das hatte eigentlich recht wenig jetzt mit dem Thema Kinder und Karriere zu tun oder Kinder und Beruf zu tun, sondern das hatte eigentlich ausschließlich was mit der Situation zu tun, wie sich das im Unternehmen weiterentwickelt hatte, wie sich durch Umstrukturierung Aufgabenbereiche neu justiert haben und Ähnliches, was dann schlussendlich dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ich verlasse das Unternehmen und mache mich selbstständig und arbeite fortan jetzt eben nicht mehr in einer Konzernstruktur, sondern in meinem kleinen Büro zu Hause. Und damit natürlich auch ganz anders, was die Flexibilität angeht mit den Kindern. Jetzt rückblickend muss man sagen, gerade dadurch, dass das mit Corona zusammenfiel, war das wahrscheinlich auch wirklich ein großes Glück, weil die Flexibilität, die ja nun auch von vielen im Zuge von Corona erwartet wird, lässt sich so natürlich sehr viel besser bewerkstelligen. Also dieses Thema Homeoffice, Homeschooling und gleichzeitig aber auch noch teilweise präsent im Büro sein zu müssen, das wäre wahrscheinlich sehr viel schwieriger gewesen, wenn ich noch in einem klassischen Unternehmen gewesen wäre. Das ist jetzt natürlich sehr viel einfacher geworden.
Wann hat denn sozusagen in deinem Kopf dieser Prozess begonnen, dass du gerne was ändern würdest und dich selbstständig machen würdest?
Das ist ein Prozess gewesen, der relativ lange gedauert hat, weil man natürlich da auch viele Sachen miteinander abwägen muss. Natürlich solche Sachen wie Sicherheit, solche Sachen wie, was mache ich überhaupt? Man muss ja auch eine Geschäftsidee auch entwickeln und ähnliche Sachen. Also das ist eine Sache, mit der ich schon relativ lange schwanger gegangen bin in dem Zusammenhang. Passt das Wort ja wieder ganz gut. Und dann irgendwann hat sich die Gelegenheit dann eben ergeben und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich es einfach. Und dass dann Corona kurz danach kam, das war natürlich jetzt nicht Teil meines Businessplans. Aber gut, das geht ja vielen anderen Gründern auch so, dass irgendwas anders läuft, als man sich das so vorgestellt hat.
Absolut. So, mache ich jetzt einfach. Was hast du denn gemacht? Erzähl mal.
Ja, ich habe eigentlich zwei Sachen gleichzeitig gemacht. Ich habe zwei neue Geschäfte gegründet, wenn man so möchte. Auf der einen Seite mache ich eine klassische Beratung. Das heißt, ich arbeite, wenn man so möchte, als Freie in meinem alten Beruf weiter und mache Kommunikations- und Markenberatung für andere Unternehmen, also als Freelancer, wenn man so möchte. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich einen Kinderbuchverlag gegründet.
Einmal Herz, einmal Kopf, ist das so ein bisschen...
Ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen hart gesagt, weil auch bei meinen anderen Kunden ist natürlich auch viel Herz dabei. Aber es ist natürlich schon so, dass Kinderbücher eine Sache sind, die mir schon sehr lange im Kopf rumgespukt sind. Also ich lese immer schon wahnsinnig viel. Meine Mutter war Bibliothekarin. Ich habe das wahrscheinlich so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, das Thema Bücher, und habe mich einfach wahnsinnig geärgert über viele schlechte Kinderbücher. Und Kinderbücher, die noch so diese alten Rollenklischees auch abbilden. Also ich will jetzt kein Bashing betreiben von irgendwelchen Serien, die es so gibt, aber wahrscheinlich fallen allen Müttern so einige Bücher ein, die einfach unfassbar alte Rollenklischees haben. Und eins hat mich da mal so zum Explodieren gebracht. Das ist ein Buch, auch eine ganz bekannte Kinderbuchfigur. Da geht es ja darum, dass das Kind in den Kindergarten gehen soll und was ja eigentlich ein klassisches Thema für ein Kinderbuch ist. Und der Grund, warum das Kind in den Kindergarten geht, ist, Mama muss arbeiten, weil wir haben nicht genug Geld.
Ah, das Buch haben wir auch hier liegen.
Und da
ich habe es noch nicht geöffnet.
Ich fass es nicht. Ja. Wie kann man denn bitte so argumentieren? Wahrscheinlich ist es so, dass viele Mütter auch arbeiten müssen, weil sie natürlich auch zum Familieneinkommen beitragen müssen. Aber diese Argumentation, dass ein Kind nur in den Kindergarten geht, weil Mama arbeiten muss, ist, finde ich, völlig schräg. Ich glaube, jedes Kind sollte in den Kindergarten gehen und kann extrem davon profitieren, egal ob Mama jetzt arbeitet oder auch nicht und wenn ja, aus welchen Gründen. Und ja, da ist dann immer mehr der Wunsch gewachsen zu sagen, da muss man doch mal was gegen tun und man muss auch mal andere Kinderbücher den Weg an die Öffentlichkeit ermöglichen, die vielleicht auch nicht den großen Verlagen die großen Auflagen bescheren, nach denen sie natürlich auch ihre Kinderbücher auswählen oder die Themen auswählen, die später als Kinderbuch erscheinen.
Also wählst du zwei völlig verschiedene Dinge als deinen zukünftigen Lebensmittelpunkt, beruflich gesehen zumindest. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine, da hast du wahrscheinlich auch eine Art eigenes Netzwerk, auch wenn du jetzt sehr gebunden warst an einen bestimmten Konzert, aber du hast jahrelange Berufserfahrung, das kann man aus dem FF, behaupte ich jetzt mal so. Da würde mich eher interessieren, wie du sozusagen an deine Kunden rankommst. Und das andere, da müssen wir dann nachher noch genauer drüber sprechen, wie beginnt man das Ganze oder hattest du da auch Vorerfahrung? Vielleicht fangen wir mal mit der Consulting-Idee an. Wie bist du das Ganze angegangen?
Ja, also vielleicht erstmal vorweg, so unterschiedlich ist es, glaube ich, gar nicht. Also wenn man gewohnt ist, das heißt ja so schön, Projekte zu managen oder einfach neue Themen anzugehen und die weiterzuentwickeln, dann ist das, glaube ich, eine grundsätzliche Fähigkeit, die für unheimlich viele Aufgaben wichtig ist. Also sich ein Problem zu suchen, die Problemstellung zu erfassen, zu analysieren, den Markt zu analysieren, was kann ich tun etc. und dann zu überlegen, was brauche ich für ein Team, welche Kompetenzen brauche ich, welche bringe ich selber mit, wo muss ich mehr Inhalte oder Dinge hinzuholen, ist ja eigentlich eine Aufgabenstellung, die, egal ob ich jetzt über einen Kinderbuchverlag rede oder eben über das Projekt Kinderbuch XY spreche oder eben über einen klassischen Beratungsjob spreche, eigentlich immer identisch ist. Also eine gewisse analytische Fähigkeit und dann nachher das Projekt dann eben entsprechend umzusetzen und, wie man so schön sagt, auf die Straße zu bringen.
Ja.
Das ist, glaube ich, etwas, was man immer einsetzen kann. Und interessant ist es natürlich auch, wenn man dann die Möglichkeit hat oder einen gewissen Werkzeugkoffer mit hat, aus dem man sich dann eben immer bedienen kann. Also Marketing braucht man für Bücher genauso, wie ich eben Markenberatung auf der anderen Seite mache. Also das Ganze bedingt das sich ja schon auch miteinander. Ne? Und ich habe auch schon früher Drucksachen produziert und im Endeffekt ist ein Buch auch eine Drucksache.
Ja,
bei Kinderbüchern gibt es ja noch nicht so viele E-Books, weil die meisten ja doch tatsächlich noch physisch sind. Also so unterschiedlich ist es, wenn man das so möchte, eigentlich gar nicht. Und ich war ja, bevor ich bei Aldi gearbeitet habe, auch viele Jahre in einer Kommunikationsberatung und habe da ja auch verschiedene Kunden aus ganz verschiedenen Bereichen auch betreut. Deswegen sich in neue Themenkomplexe und Bereiche einzuarbeiten, gehört ja auch immer auch mit hin dazu.
Mhm.
Wie geht man das jetzt generell an, sich selbstständig zu machen? Ja, das Erste und Wichtigste ist natürlich zu sagen, was ist eigentlich meine Geschäftsidee oder was möchte ich eigentlich machen und wo liegen auch meine Stärken und wo liegen sie eben auch nicht? Also so eine klassische Selbstreflexion ist da, glaube ich, ganz hilfreich. Und sich natürlich auch zu überlegen, ja, braucht mich der Markt eigentlich? Ja, also mache ich jetzt die 23.000. Geschichte, die es schon x-mal gibt, oder wie kann ich mich da entsprechend auch neu positionieren? Das ist, glaube ich, das, was man als allererstes mal machen muss. Und da kann oder konnte ich natürlich aus meinen persönlichen Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, natürlich schöpfen und natürlich auch aus dem Netzwerk, aus den vielen Jahren, was sich da einfach dann natürlich ergibt, wenn man so viele Jahre in so einem Beruf auch arbeitet.
Und habt ihr wirklich oder hast du wirklich beides zeitgleich begonnen?
Ja, fast. Ja, kann man fast so sagen. Es hat sich aber eher zufällig so ergeben. Also mit den Büchern habe ich mich schon vorher ein bisschen beschäftigt gehabt. Das bedeutet ja auch, die Bücher haben ja eine relativ lange Vorlaufzeit, also von einer Idee, bis dann das Buch entsteht und auch gezeichnet ist, gedruckt und so weiter. Das dauert ja einfach auch ein paar Monate in der Regel. Und die Beratung, also die habe ich, mit diesem Gedanken habe ich schon gespielt, als ich eigentlich noch gearbeitet habe, also noch gearbeitet, bei meinem alten Arbeitgeber gearbeitet habe.
Ja.
Und auch schon angefangen, Sachen vorzubereiten, während die Selbstständigkeit im Consulting-Bereich ich natürlich erst starten konnte, als ich dann tatsächlich auch ausgeschieden war. Das geht ja natürlich nicht parallel zu einem Beruf, den man dann aus.
Nee, besser nicht. Wie sah dann dein neuer Arbeitsalltag aus? Hast du dir das so eingeteilt im Kalender, sage ich mal, vormittags das, nachmittags das? Oder ist das so ein schwammiger Übergang, sage ich mal, je nachdem, was ansteht, das wird erledigt?
Ja, letzteres. Letzteres, weil natürlich es immer so ist, dass es Zeiten gibt, wo das eine mehr Aufmerksamkeit erfordert als das andere. Und man muss natürlich auch sehen, dass der Arbeitsalltag zu Hause und auch jetzt natürlich auch gerade zur Corona-Zeit mit den Kindern sowieso ein ganz anderer ist als einer, den man früher im Büro hatte, weil natürlich die Arbeitszeiten nicht so exakt sind, wie man das vorher hat. Also dieses sich um Punkt X an den Schreibtisch setzen, das kann ich machen, wenn alle Kinder weg sind, dann mache ich das auch.
Ja.
Aber im Moment ist das ja eher seltener der Fall. Es sind ja meistens irgendwelche Kinder auch da, die auch beschäftigt werden sollen. Das heißt also, das führt natürlich dazu, dass sich der klassische Arbeitsalltag sehr viel mehr zerteilt in kleinere Häppchen, wenn man so möchte, an denen man arbeiten kann und sich natürlich auch zum Beispiel deutlich in die Abendstunden auch verschiebt.
Das heißt, das, was du über den Tag hinweg vielleicht nicht schaffen kannst, aufgrund von Kinderbetreuung und so weiter, hängst du dann hinten ran.
Genau so.
Also bist du am Ende des Tages doch, also schaffst du deine To-Dos doch, weil du eben den Tag verlängerst.
Genau so, oder eben ins Wochenende. Das ist ja so generell der große Vorteil, wenn man selbstständig ist. Man kann sich die Sachen natürlich einteilen, wie man möchte. Ja. Es gibt nicht so eine Präsenzkultur oder Ähnliches. Es gibt natürlich auch Termine, es gibt Abgabetermine, es gibt Meetings, wie wir jetzt eins haben, oder irgendwelche Zoom-Konferenzen oder Teams-Besprechungen. Das gibt es natürlich auch, aber grundsätzlich ist man natürlich sehr viel flexibler. Mit dem Vorteil eben, dass man viel flexibler ist, und mit dem Nachteil, dass man sehr viel flexibler ist, weil man muss die Arbeit ja trotzdem irgendwann tun. Und das bedeutet eben natürlich auch, dass sich die Arbeitszeiten dann eben irgendwo anders hin verschieben, wo man normalerweise vielleicht eher frei gehabt hätte.
Was sind so deine größten Herausforderungen jetzt in dieser Zeit?
Also ich glaube, generell ist die größte Herausforderung, wenn man sich für so einen Weg entscheidet, dass man trotzdem in Kontakt bleibt und Austausch mit anderen hat. Weil man natürlich schnell, wenn man alleine zu Hause ist, jetzt ob als Mutter sowieso mit dem Kind oder eben auch, wenn man selbstständig ist und zu Hause ist und eben noch keine große Firma geschafft hat mit 10 Angestellten in einem Büro, dass man natürlich auch einfach in gewisser Weise Einzelkämpfer ist, und man muss eben schauen, dass man aber trotzdem ein Netzwerk hat und guckt, dass man Input bekommt, sowohl inhaltlicher Natur als auch natürlich einfach Leute hat, mit denen man auch mal Sachen fragen kann. Also das habe ich früher sehr geschätzt, dieses einfach gemeinsam mit mehreren Menschen Probleme diskutieren, sich Sachen überlegen, Pros und Kontras abzuwägen und dann zu sagen, genau so machen wir das. Das ist natürlich ungleich schwieriger, wenn man erstmal alleine arbeitet, und da ist es einfach sehr wichtig, sich ein gutes Netzwerk zu schaffen und viele Leute zu haben, mit denen man trotzdem, so schwierig das im Moment auch ist, einen gewissen Austausch gehen kann.
Jetzt wart ihr ja vorher ganz gut aufgeteilt zu Hause mit euren Abläufen. Hat sich daran jetzt was geändert? Also habt ihr die Abläufe geändert? Ist dein Mann, muss oder darf er auch im Homeoffice arbeiten?
Ja, er ist auch im Homeoffice. Deswegen ist das für uns jetzt eigentlich ungleich einfacher geworden. Dadurch, dass wir beide dadurch flexibler geworden sind, hilft uns da jetzt im Moment, was das angeht, die Corona-Zeit. Es macht es natürlich aber unterm Strich auch schwieriger, weil die Kinder natürlich viel mehr zu Hause sind. Was ich persönlich als wirklich großen Vorteil empfinde, ist, dass dieser Zeitdruck, den man so hat, gerade was so das Abholen angeht. Ich glaube, jede Mutter mit einem Kind irgendwo weiß, was ich meine. Dieses, man hetzt aus irgendeiner Tür, rast irgendwo hin, Kita, Schule, was auch immer, und hofft, dass kein Stau ist oder alle Ampeln auf grün sind, damit man es noch rechtzeitig schafft. Dass dieser Stress ein bisschen weg ist, weil das finde ich also unfassbar, oder fand ich früher immer unfassbar anstrengend. Ja. Dieses. Also wenn das mal jemand abschaffen könnte, diese festen Uhrzeiten, wo man dann immer irgendwo sein muss, das würde, glaube ich, die Nerven vieler Mütter und Väter deutlich beruhigen.
Oh ja, ich glaube, da spricht Kirsten vielen Müttern aus der Seele. Zeitdruck ist das Ungesündeste, was es gibt. Was hingegen die gesündeste Zeitersparnis ist, die es gibt, ist Every. Denn die tiefgekühlten Bowls von Every, die nicht nur praktischerweise direkt nach Hause geliefert werden, sondern auch noch in unter 10 Minuten in der Pfanne oder in der Mikrowelle zuzubereiten sind, sind wahre Helfer im Alltag. Probiert es einfach aus und bekommt eine Bowl gratis bei einer Bestellung einer 6er oder 8er Box mit dem Code MUMPANY auf www.every-foods.com. All das findet ihr nochmal in den Shownotes, und jetzt zurück zu Kirsten. Das muss man nochmal in sich in Erinnerung rufen, dass die Kinder von dir zu dem Zeitpunkt so eben gerade noch im Kindergarten und gerade eben schon in der Schule waren, ne?
Ja, die sind tatsächlich jetzt im letzten Kita-Jahr und in der zweiten Klasse.
Ja, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Nochmal zu deinem Verlag. Ich möchte nochmal genau wissen, was die Aufgaben des Verlages sind, um die du dich jetzt neuerdings sozusagen kümmern musst. Du bist ja nicht diejenige, die das Buch selber schreibt.
Nein, das machen zum Glück Autoren oder Autorinnen. Sind auch hier übrigens viele Frauen in der Buchbranche. Ja. Und tatsächlich ja, ist jedes Buch, wie habe ich ja eben schon kurz angerissen, wie ein eigenes kleines Projekt. Also es gibt, die Bücher kommen zu mir in unterschiedlichen Stadien. Also manchmal ist es nur eine Idee, manchmal gibt es auch schon einen Text, manchmal gibt es auch Text und Illustrationen. Wir machen ja im Wesentlichen Bilderbücher oder eben so illustrierte Vorlesebücher. Das heißt, es gibt eben immer auch einen hohen Bildanteil. Und der Verleger kümmert sich im Prinzip darum, einmal dieses Buch selber zusammenzubringen. Also die Person, die es schreibt, die Person, die es illustriert, die Person, die dann nachher die Grafik macht, also das Buch setzt. Aber es muss ja auch dann gedruckt werden und es muss ja auch schlussendlich vertrieben werden. Also über den Buchhandel zum Beispiel oder unseren eigenen Webshop oder so einige andere Kanäle, auf die ich jetzt hier nicht weiter eingehen möchte. Das große A. Kann man die Bücher ja oder muss man die Bücher ja kaufen können. Und das ist also im Prinzip ein komplexer Vorgang, bis von der ersten Idee bis zum Buch, bis das Buch dann tatsächlich verfügbar ist. Und auch dann müssen viele Sachen abgewickelt werden. Macht man vielleicht ein Gewinnspiel, macht man den Instagram-Kanal und ähnliches. Also alles, was zum klassischen Marketing und Vertrieb dann eben auch hinzugehört.
Und alles läuft sozusagen in deiner Hand, alle Fäden laufen in deiner Hand zusammen. Arbeitest du mit festen Dienstleistern oder sind die frei und je nachdem, welche Art von Buch es wird, wählst du die dann projektbezogen aus?
Letzteres. Also im Prinzip ist jedes Buch eine neue Wundertüte und natürlich hat man Partner, mit denen man immer wieder gerne zusammenarbeitet. Also wir arbeiten zum Beispiel sehr viel mit einer bestimmten Druckerei zusammen, übrigens in Deutschland, die meisten Kinderbücher wusste ich auch vorher nicht, aber werden in China produziert. Ist eigentlich auch lustig, ne? Würde man so nicht denken. Also wir produzieren also fast alle Bücher, wann immer es geht, in Deutschland. Das ist natürlich super, wenn man dann eine Druckerei hat, mit der man dann auch wirklich viel zusammenarbeitet. Aber unsere Bilderbücher haben natürlich ganz viele unterschiedliche Illustratoren. Da ändert sich das häufiger mal, weil der Stil von der Illustration ja auch zu dem Inhalt des Buches passen muss.
Ich weiß von Austausch mit meinen Hörerinnen, die mir hin und wieder mal schreiben, dass es einige unter ihnen gibt, die genau mit diesem Gedanken spielen. Nicht als Verlag, sondern eben mit dem Gedanken, ein Kinderbuch zu schreiben oder zu entwickeln. Mhm. Du hast vorhin gesagt, die Bücher kommen zu dir in gewissen verschiedenen Stadien. Mhm. Wie genau kommen die zu dir oder wie kommt man zu dir?
Ja, der klassische Weg ist, dass man Manuskripte an Verlage schickt. Das ist ja so das, wie die meisten Autoren Kontakt oder versuchen, ihr Buch unterzubringen. Dazu muss man sagen, dass es unfassbar viele Menschen gibt, die Kinderbücher schreiben. Und selbst ein kleiner Verlag wie der unsere, also wir bekommen ungefähr pro Tag 5 Manuskripte. Kann man ja mal
weil
hochrechnen.
Weil ihr einfach in sämtlichen Suchmaschinen gesucht wurde?
Wahrscheinlich, weil die Autoren dann Kinderbücher googeln und dann einfach alle möglichen Verlage sich raussuchen, die Kinderbücher veröffentlichen und dann diese Sachen an die entsprechenden Verlage schicken. Also ich mag mir gar nicht ausmalen, was große Kinderbuchverlage an Mengen bekommen. Ja. Das ist natürlich ein sehr harter Verdrängungswettbewerb, das muss man auch sagen. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass die Qualität auch der Manuskripte auch sehr häufig nicht so besonders gut ist. Es gibt aber auch andere Wege natürlich. Es gibt den Weg über Agenten, also es gibt ja Literaturagenten, die sich darum kümmern, bestimmte Autoren an den Verlag zu bringen, die sozusagen den Vertrieb, wenn man so möchte, für die Autoren oder Illustratoren übernehmen. Das bedeutet schon mal ein gewisses Qualitätskriterium. Also wenn man über einen Agenten geht, da muss man ja auch erstmal angenommen werden als Autor mit seinem Manuskript. Und es gibt auch die Möglichkeit, über Lektorate zu gehen, die dann schon mal den Text so in eine Form bringen, dass er eher für Verlage geeignet ist. Da gibt es also ganz viele verschiedene Wege. Manche Sachen kommen auch über irgendwelche persönlichen Kontakte zustande. Das kann man also tatsächlich gar nicht so allgemein beantworten. Ich glaube, wichtig ist auch, dass man sich da sehr kritisch reflektiert, ob das jetzt wirklich nur eine nette Idee ist oder ob man wirklich Talent zum Schreiben hat.
Ja.
Und vielleicht auch, ob es irgendwas ist, was ein bisschen besonders ist, also was nicht die 23. Geschichte ist, die immer wieder das Gleiche betitelt.
Ja, ja.
Das ist halt auch häufig so, dass die Ideen da doch nicht immer neu sind. Und da muss man, glaube ich, sich schon kritisch manchmal hinterfragen.
2020, du hast schon eben gesagt, es ist an dir vorübergegangen, dass du wenig Flexibilität in dem Arbeitsalltag, was so die Örtlichkeit und die Zeiten angeht, hattest und es in dir vorübergegangen ist bei deinem alten Arbeitgeber. Das ist ein großer Vorteil heutzutage. Auf der anderen Seite bist du natürlich jetzt viel abhängiger von dieser Pandemie, in der wir stecken. Hast du mal Gedanken gehabt, die sich darum kreisten, warum habe ich das gemacht? Warum ausgerechnet jetzt? Oder sagst du, nein, das war der richtige Schritt für mich, ich bereue nichts?
Ja, mein großer Vorteil ist natürlich, dass ich nur nicht nur ein Standbein habe. Und das ist natürlich, wenn man sich selbstständig macht, auch immer wieder die große Frage der finanziellen Sicherheit oder Stabilität. Wobei, was ist schon sicher und welcher Arbeitsplatz ist sicher? Also auch wenn man in einem Unternehmen angestellt ist, bedeutet das ja nicht automatisch, dass man da jetzt bis zur Rente einen sicheren Arbeitsplatz hat. Aber natürlich ist es gerade im Buchgeschäft im Moment nicht gerade einfach durch die geschlossenen Buchhandlungen oder mal wieder auf, mal wieder zu. Und das merken wir natürlich auch. Sag mal so, wenn ich vorher gewusst hätte, was auf uns zukommt mit der Pandemie, ob ich das dann nochmal so gemacht hätte, das ist eine Frage, die ist jetzt sehr hypothetisch.
Ja.
Insofern weiß ich nicht, vielleicht hätte man dann gesagt, ich warte noch mal ein bisschen, bis das vorbei ist, aber das geht ja vielen so, nicht nur den Buchverlagen, sondern auch vielen, die vielleicht ein Geschäft aufgemacht haben oder die ein Café geöffnet haben oder was auch immer, die leiden ja alle unfassbar mehr noch als ich. Ich meine, Bücher kann man ja trotzdem noch kaufen. Für mich ist natürlich gut, dass mein Consulting-Bereich eine gewisse Stabilität hat und bringt und damit das andere auch die Unsicherheit des anderen Geschäfts etwas auffangen kann. Vielleicht gibt es auch in anderen Konstellationen die Möglichkeit, dass man in der Familie Sachen noch mehr auffangen kann oder so. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, aber sicherlich macht Corona das Selbstständigsein nicht gerade einfacher, zumal alle Fördertöpfe, ob sie jetzt ausgezahlt werden oder nicht, hört man ja auch, dass alle immer nicht für Selbstständige sind.
Ja.
Die werden dann immer außen vor gelassen oder gerade, sagen wir mal so, nicht für Selbstständige ist nicht richtig, sondern tatsächlich für Leute, die neu gegründet haben, weil man immer Vergleichszahlen braucht zu den Jahren vor Corona und wenn man gerade in der Zeit gestartet ist, hat man die ja nun mal einfach nicht. Das ist ein bisschen schade, aber gut, es ist, wie es ist. muss man jetzt durch, ne?
Ja, muss man durch. Jetzt stellen wir uns mal vor, das Ganze ist durch.
Wie schön.
Und deine Kinder sind deutlich älter und haben genau diese Gedanken. Familiengründung, Angestellten-Dasein versus Selbstständigkeit. Was würdest du deinen Kindern mitgeben auf dem Weg in Sachen Vereinbarkeit, Lebensplanung? Fragezeichen, geht das überhaupt? oder kommt es doch immer anders, als man denkt? Und diese ganzen Fragen, die man sich stellt, wenn man sich vielleicht selbstständig machen will und das Thema Sicherheit vielleicht auch nicht so ganz ausblenden möchte. Gibt es da so Dinge, wo du sagst, du wirkst mich auf mich so beruhigend, sag ich jetzt mal, als ob du quasi deinen Frieden mit gewissen Dingen gemacht hast und auch wenn es dich mal aus der Haut fahren lässt oder aus der Ruhe bringen lässt, hat man das Gefühl, dass du damit umgehen kannst. Was würdest du anderen mitgeben, vielleicht sogar deinen eigenen Kindern später?
Ja, wir haben am Anfang immer gesagt, mit Liebe, Geduld und Gelassenheit kann man echt viel schaffen.
Ja.
Und das ist es, glaube ich, auch. Also man muss sich damit abfinden, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, dass sich die Sachen auch verändern und dass man eben auch nicht so viel planen kann. Und man weiß nie, ob ein Kind mal krank wird. Man weiß aber auch selber nicht, ob man mal eine Grippe bekommt nebenbei. Also auch Menschen ohne Kinder sind ja mal krank. Aber man kann nicht alles planen und vielleicht ist das auch gar nicht schlimm. Vielleicht macht das ja unser Leben auch aus, dass es spannend bleibt und dass es sich auch einfach neu entwickelt. Und wenn man versucht, mit einer gewissen Grundgelassenheit da reinzugehen. Nicht blauäugig, das meine ich nicht so, aber mit einer gewissen Grundgelassenheit und ein bisschen Geduld und Liebe, da kriegt man schon verdammt viel hin. Ja. Und außerdem, ich glaube, das zweite Wichtige ist, dass man für sich einen Weg findet, mit dem man zurechtkommt. Und zwar meine ich nicht nur mit mir alleine, sondern auch mit meinem Partner. Also meine Bewunderung ja eh allen, die das alleine machen, also allen alleinerziehenden Müttern. Aber man muss gemeinsam, glaube ich, einen Weg finden. Das ist ganz wichtig. Wenn man versucht, einen Weg zu gehen und dabei nicht die Unterstützung des Partners hat, dann wird es natürlich wirklich schwierig. Gerade wenn man sich auch selbstständig machen will, dann bedeutet das ja, hat das einfach Konsequenzen für die Familie. Und die muss man auch gemeinsam besprechen und man muss sich auch einig sein, wie man Sachen organisieren will und wie man sein Leben gestalten will. Deswegen Augen auf bei der Partnerwahl. wenn man sich selber überlegt oder weiß, man möchte gerne jemand sein. Wir haben angefangen mit Powerfrau oder nicht, aber wenn man sagt, ich möchte gerne was machen in meinem Leben, was mir Spaß macht, was mich auch begeistert und was mich auch glücklich macht, dann sollte ich auch gucken, ob ich einen Partner habe, der diesen Weg auch mitgeht. Weil wenn ich dann nachher doch in dieser klassischen Mutter-zu-Hause-Falle lande, obwohl ich das nicht möchte, wenn man das möchte, ist ja alles gut, aber wenn ich das nicht möchte, dann werde ich natürlich auch sehr schnell einfach unglücklich und unzufrieden. Deswegen sind das wahrscheinlich die beiden Sachen, die wichtig sind. Also sich gemeinsam zu überlegen, wie will ich das machen, und wenn es dann anders kommt, dann klappt schon irgendwie.
Das ist ein schöner Abschlusssatz, den nehme ich so. Kirsten, vielen Dank für deine Zeit. Sag da noch mal ganz kurz, wo man deine beiden Selbstständigkeiten vielleicht online oder vielleicht auch in Persona findet.
Ja, man kann natürlich einfach Kirsten Guest googeln, dann findet man auch den Consulting-Bereich, aber vielleicht hier viel interessanter der Windi-Verlag, das ist der Kinderbuchverlag unter ganz normal windi-verlag.com oder eben bei der Buchhandlung ihres Vertrauens.
Super. Ich danke dir sehr.
Ich danke dir.
Tschüss. Tschüss. So, und wenn nun auch ihr zu den angesprochenen Hörern gehört, die sich diesen Kinderbuchverlag mal etwas genauer ansehen wollen, dann findet ihr das und auch alle anderen Infos in den Shownotes zu dieser Folge. Apropos Kommunikation, ich muss weiterhin betonen, wie sehr ich mich über den Austausch mit euch freue. Das ist nicht nur ein großer Motivator für mich, das Ganze hier zu machen, sondern auch so ein schöner Mehrwert. Also lasst uns gerne auf Instagram daran teilhaben, wann ihr welche Folge hört. Verlinkt mich unter mumpany-podcast oder schreibt. Bis dahin, eure Nora.